Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Herzlich willkommen zu einer Stunde Literatur und zunächst dieser lebensentscheidenden Frage, vor der junge Frauen, junge Paare stehen. Kinder? Wollen wir welche? Jetzt entwirft ein Roman mögliche Antworten in einem originellen Doppelszenario, das sich die Autorin Anne Sauer ausgedacht hat. Viele kennen sie schon als Bookfluencerin. Wie gut sie schreiben kann, wurde im letzten Jahr deutlich, als Anne Sauer mit einem Buchessay über Taylor Swift die Bestsellerlisten stürmte. Nun also ihr erster Roman. Freuen Sie sich mit mir drauf, wenn Anne Sauer uns gleich davon erzählt. Jetzt hat Anne Sauer ihren ersten Roman geschrieben. Im Leben nebenan heißt er. Und wieder geht's um junge Frauen, die glauben, den Verstand zu verlieren. Diesmal jedoch nicht wegen einer Popsängerin, sondern weil sie sich mit dieser Frage herumschlagen. Kinder, ja oder nein? Guten Morgen, Frau Sauer.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Was wäre, wenn ich an der einen Weggabelung in meinem Leben den anderen Abzweig genommen hätte? Das ist eine dieser hypothetischen Fragen, die wir uns alle, glaube ich, sicherlich mal gestellt haben. Und Sie spielen das in Ihrem Roman nun konsequent durch. Sie erzählen zwei mögliche Leben einer jungen Frau, Antonia bzw. Toni. Was unterscheidet die beiden Leben von Antonia denn?
Also erstmal wenig, denn es ist die gleiche Figur, die in einem Zustand aufwacht oder sich wiederfindet, in den sie sich nicht reingewünscht hat. Also bei Antonia geht es darum, dass sie mit einem Baby auf der Brust aufwacht, in ihrem Heimatdorf, in einem schönen Haus, toll groß eingerichtet, mit allem, was das Herz vermeintlich begehrt und aber auch verheiratet mit ihrer Jugendliebe, die sie, so dachte sie, eigentlich verlassen hat vor ganz vielen Jahren. Und was sie unterscheidet, ist dann im Laufe der Geschichte, dass Toni, wie sie eben schon sagten, eigentlich in einer Stadtwohnung lebt mit ihrem langjährigen Partner, noch kinderlos, aber mit einem Kinderwunsch, den es zu erfüllen gilt.
Das Buch beginnt mit einer harten Szene, nämlich einer Fehlgeburt. Auch da ist nicht so ganz klar, welche Antonia bzw. Toni hier ihr Kind verliert. Jedenfalls setzen sie mit dieser Szene schon den Grundton des Buches. Es geht viel um Schmerzen und Leid. Das haben Sie sicher mit Absicht so gewählt. Also wollten Sie von Anfang an sagen, jetzt nicht so eine happy-go-lucky Schnupsi-Geschichte mit jungen Frauen und viel Humor, sondern es ist schon ziemlich ernst, ne?
Es ist schon ziemlich ernst, ja. Wir haben uns dazu entschieden, das so zu machen.
Wir?
Wir, ja genau. Also ich und meine vielen Schreibpersönlichkeiten. Nein, tatsächlich ich selbst und aber auch mit der Lektorin zusammen. Ich war anfangs unsicher, aber dann war ich sehr sicher, dass genau das zu Beginn da stehen muss, weil diese Fehlgeburt oder alles, was damit zu tun hat, auch mit Kinderwunsch und Schmerz und Blut und versteckten Gefühlen, die oft einfach hinter verschlossenen Türen passieren, und so ist es ja auch in dieser Szene, sind Dinge, die alltäglich sind, leider, und über die noch viel zu oft nicht gesprochen wird, genau.
Jetzt aber doch mal zu Antonia mit dem Baby auf dem Bauch und eines wacht sie da auf in ihrem Heimatdorf, von dem sie es glaubt, es doch längst hinter sich gelassen zu haben. Es ist ja aber trotzdem ein Schock für Antonia. Wie geht sie denn damit um?
Erstmal mit Fluchtgefühlen. Also sie hat diesen Schock, sie möchte sich auch bemerkbar machen. Sie schaut sich in der Wohnung um, versucht rauszufinden, wo sie ist. Sie merkt dann auch, dass ihr Körper auch nicht der ist, den sie verlassen hat, in Anführungszeichen. Sie hat eine Narbe, sie erinnert sich nicht an die Geburt und gar nichts und versucht dann auch ihrem Partner und eigentlich allen um sie herum klarzumachen, ich gehöre hier nicht hin, das ist nicht mein Leben. Ich bin hier falsch, aber die reagieren natürlich damit, dass sie das auf die Hormone schieben und sich versichern mit, das ist ganz normal, das geht vorbei.
Aber interessant ist doch, dass sie sich allmählich oder gar nicht so langsam in ihr neues Leben einfügt, also nicht nur aufgeben, sondern sie findet am Ende sogar Gefallen an diesem und einem und sogar mit ihrem Mann. Was passiert damit? Was mit Antonia, wie sie diese Zeit umdreht förmlich?
Also sie beschließt irgendwann, dass sie sich vielleicht arrangieren muss, um da noch ein bisschen rauszukommen. Also sie hat immer noch dieses Bedürfnis, vielleicht muss ich mitspielen, vielleicht ist das der Weg. Und nach ist dann natürlich auch dieses Baby wichtig für sie. Also sie beginnt sich selbst in diesem Kind zu erkennen und auch zu sehen, was das Kind oder diese neue Rolle mit ihrer Familie macht. Also auch mit ihrem Vater, der in der Nähe lebt. Das ist ein großer Faktor für sie, der sie dazu bringt, Gefallen an diesem Leben zu finden und sich auch so nach und nach im Vergessen. Also sie merkt nicht, dass sie vergisst, was vorher war. Das fand ich beim Schreiben auch sehr spannend, wie diese Figur sich da entwickelt und welche Details sie aufnimmt, welche sie vielleicht nach und nach vergisst, von denen man auch vielleicht nicht mehr so ganz weiß, was waren jetzt echt und was nicht.
Und jetzt zu anderen, zur Toni. Mhm. Sie haben schon gesagt, also sie lebt mit ihrem Freund Jakob in einer kleinen Wohnung in der Stadt. Auch die beiden wollen Kinder, aber trotz aller möglichen Versuche klappt es einfach nicht. Welche Entwicklung macht sie denn im Laufe des Buches durch?
Sie macht vor allem eine ganz körperliche Erfahrung durch, nämlich das Gefühl, dass ihr Körper vermeintlich versagt hat. Das ist das, was bei ihr hängen bleibt, nämlich dass der Kinderwunsch nicht funktioniert. Und nach hinterfragt sie diesen Kinderwunsch. Ist das überhaupt mein eigener? Woher kommt der eigentlich? Und macht dann diese Entwicklung in die Richtung durch, dass sie sich ein Stück weit befreit.
Kommen wir mal zu den Männern, also die beiden, Adam und Jakob. Da habe ich mich auch ein bisschen gewundert, das sind jetzt nicht so zwei Extreme, sondern ja, das sind eigentlich prima Typen. Beide gehen sehr liebevoll mit der jeweiligen Antonia um, beide wollen Kinder und Jakob, der trifft am Ende deshalb sogar eine radikale Entscheidung, dürfen es nicht verraten. Also sie haben diese Männerfiguren schon mit einem sehr, sehr wohlwollenden Blick angelegt. Warum denn?
Ich finde es lustig, Sie sind nicht der Erste, der mich darauf anspricht, dass er überrascht ist, dass meine Männerfiguren so gut sind. Und ich denke dann immer, was haben Sie erwartet von mir? Dass ich jetzt, also ein feministischer Roman muss keine schlechten Männerfiguren haben. Nämlich, mir war es wichtig, Männerfiguren reinzubauen, die genauso facettenreich sind wie die Frauenfiguren. Auch wenn sie etwas mehr am Rande stehen als die Frauenfiguren. Die beiden versuchen auf ihre Art alles richtig zu machen. Und die sind aber, stehen auch irgendwann beide vor einer unsichtbaren Wand, die es oft gibt zwischen, also in Partnerschaften. Nämlich diese Wand, die niemand durchbrechen kann, wenn es um die körperliche Erfahrung geht. Und beide versuchen eben ihr Bestes, ihrer Partnerin zu helfen und sie zu unterstützen. Gleichzeitig machen sie auch Fehler, was einfach nur menschlich ist. Und das war mir wichtig, dass die beiden sich auch verändern können im Blick der LeserInnen im Laufe der Geschichte.
Vielleicht sagen das so viele und eben auch ich, weil wir ihren Taylor Swift Essay noch im Kopf haben und der ist so, hat so eine dezidiert feministische Perspektive, ne? So Selbstermächtigung und das merkt man in diesem Roman, ist das irgendwie eine ganz zarte, empfindsame, empathische, männerempathische Anne-Sau.
Ja, wir wollen ja, dass wir alle auf einer Höhe stehen. Und deshalb wollte ich diese beiden Figuren auch auf die gleiche Höhe setzen. Aber trotzdem sind in dem Roman Themen drin und auch Fragen, die sich die Figuren stellen im Laufe der Geschichte, die wirklich an die Existenz gehen, was das Frausein angeht und was die Zumutung angeht. Und das, also diese Ungerechtigkeit, die manchmal auch niemand ändern kann, gerade was Körper angeht. Genau.
Kommen wir mal zum Stil und der Form des Buches. Am Anfang wechseln sie mit jedem Kapitel so zwischen den beiden Leben und im Lauf des Buchs vermischen sich die dann aber immer mehr. Und beim Lesen habe ich gemerkt, dass sich auch Tempo und Stil verändern, je nachdem, um welches Leben es gerade geht. Was war das für ein Prozess beim Schreiben für Sie selber?
Genau das. Also ich habe gemerkt, dass eine Figur, die in einen Zustand geworfen wird, die nur reagieren kann und die nur unter Schock ist, die hat eine andere Geschwindigkeit im Erzählen als eine Figur, die auch mehr Zeit hat für sich. Also Toni und Toni unterscheiden sich ja auch in ihrem Alltag und in dem, was sie durchmachen. Und im Laufe der Geschichte kippt das aber, also es ändert sich bei beiden und das fand ich spannend für mich rauszufinden, wie reagiert denn eine Figur und demnach auch das Erzählen, wie ändert sich das, wenn sich die äußeren Umstände ändern und wenn da auch eine innere Verwandlung sozusagen dabei ist, sich abzuschließen.
Und jetzt, wo Sie sich so intensiv mit beiden Möglichkeiten beschäftigt haben, was würde Sie denn sagen, ist denn jetzt das bessere Leben?
Also ich will ja natürlich nicht das Ende des Romans vorwegnehmen, aber für mich war von Anfang an klar, dass es kein besseres Leben gibt. Es ist immer eine Frage der Perspektive, es ist immer eine Frage davon, wie wir damit umgehen. Resilienz ist auch ein großes Thema, wie arrangieren wir uns und wo finden wir denn Glück in einer vermeintlich zuerst schlimm erscheinenden Situation? Und welche Menschen sind da um uns herum? Also mit wem gehen wir diesen Weg? Und das ist für beide Figuren sehr, sehr wichtig. Von daher kann ich das mit Glück sagen, es gibt keine bessere Version.
Im Leben nebenan, der erste Roman von Anne Sauer. Jetzt bei TTV erschienen, 272 Seiten zum Preis von 23 Euro. Alles Gute dafür, alles Liebe nach Hamburg. Vielen Dank, Frau Sauer,
Dankeschön.
Für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Tschüss.
Ciao.
Sie sind schon ein wenig inflationär geworden. Bücher über Menschen, die aus ihrem gewohnten Leben aussteigen und auf Wanderung gehen oder den Jakobsweg entlanglaufen, weil sie nach Selbsterfahrung und Erkenntnis suchen. Aus dieser Art Erbauungsliteratur stach vor einigen Jahren aber dieses Buch heraus, Der Salzpfad von der britischen Autorin Rayna Wynn. Darin erzählt sie autobiografisch, wie sie und ihr Ehemann mit Anfang 50 nicht nur obdachlos wurden, sondern auch erfuhren, dass der Mann todkrank ist. Und deshalb haben die beiden beschlossen, sich auf eine Wanderung von über 1000 Kilometern zu machen. Das Buch wurde ein internationaler Bestseller, auch bei uns war es sehr erfolgreich, von der Kritik gefeiert und schließlich auch verfilmt. Dann aber kamen Vorwürfe auf, dass zentrale Teile der Erzählung erfunden sein sollen und ja, weil der Salzpfad damals explizit damit beworben wurde, eine wahre Geschichte zu erzählen, steht Rayna Wynn nun arg in der Kritik. Die Veröffentlichung ihres neuen Buches wurde sogar zurückgezogen. Aber der Film, der Salzpfad, der kommt heute nun ins deutsche Kino und Christian Berndt hat ihn für uns angesehen.
Mitten in der Nacht kommt die Flut und reißt das Zelt weg. Ray und ihr Ehepartner Moff können sich gerade noch retten. So hatten sich die beiden ihre Wanderung entlang Englands Südwestküste nicht vorgestellt, aber sie haben diese Reise auch nicht freiwillig angetreten, wie man in Rückblenden erfährt. Moff hatte in das Geschäft eines Freundes investiert, der ging pleite und Moff sollte haften. Es kam zum Prozess, den Moff und seine Frau Ray verloren, weil ein Brief, der ihre Unschuld bewies, zu spät auftauchte. Nun mussten sie ihren Kindern die Hiobsbotschaft überbringen.
Mom, wie ist es gelaufen?
Es war furchtbar.
Aber den Brief, den hattet ihr doch, oder? Ihr meintet, der würde alles ändern.
Der Richter hat ihn nicht akzeptiert.
Was?
Es ist keiner gestorben, das wird schon. Wisst ihr nur, dass das Haus, naja, das nehmen sie uns weg. Wir müssen packen innerhalb von 5 Tagen.
Die Farm wird gepfändet, zum Glück studieren die Kinder bereits. Und als wäre das noch nicht schlimm genug, erfährt Moff beim Arzt den Grund für seine Schmerzen, eine degenerative Nervenkrankheit.
Leider gibt es keine Behandlung. Wir können sie lediglich begleiten und palliativ versorgen.
Höchstens 6 Jahre geben die Ärzte Moff. Verzweifelt trifft das Paar eine radikale Entscheidung.
Laufen, egal wie lange, einfach laufen. Das verschafft uns Zeit zum Nachdenken.
Obdachlos und ohne Geld beschließen die beiden, den über 1000 Kilometer langen Southwest Coast Path entlang zu wandern. Mitnehmen können sie nur das Nötigste. Ihr einziges Geld ist eine wöchentliche Steuergutschrift von 45 Pfund. Für Moff ist das Laufen wegen seiner Schmerzen eine Tortur. Der Hunger quält beide und die Suche nach einem kostenlosen Zeltplatz ist tägliche Mühsal. Aber ihren Humor verlieren die beiden trotzdem nicht.
Das hier ist kein Zeltplatz, wissen Sie?
Geht doch nichts über nette Nachbarn.
Die britische Theaterregisseurin Marion Elliott inszeniert ihr Spielfilmdebüt lakonisch und warmherzig, konzentriert auf ihre charismatische Hauptdarstellerin Gillian Anderson. Sie spielt Ray so sympathisch wie zupackend und die liebevolle Art, wie Moff, gespielt von Jason Isaacs, und sie miteinander umgehen, rührt an. Die beiden können wie in der Buchvorlage mehr und mehr die Freiheit ihres vagabunden Lebens genießen und erstaunlicherweise bessert sich Moff Gesundheitszustand durchs Wandern. Zum Abenteuer werden wie im Buch die vielen kleinen Begegnungen unterwegs, die angenehm, aber auch ernüchternd sein können.
Das ist eine lange Wanderung.
Ja.
Im Ruhestand?
Obdachlos, hast du gesagt.
Sobald das Wort obdachlos fällt, drehen sich die meisten sofort weg. Der Film thematisiert wie das Buch die gesellschaftliche Ächtung, die Obdachlose erfahren. In der autobiografischen Vorlage von Rayna Wynn erlebt man diese Ausgrenzung allerdings wesentlich drastischer. Alleine der Geruch der Obdachlosigkeit isoliert, wie man im Buch liest.
Durch das Leben in freier Natur auf dem Küstenpfad waren wir ständig nass. Nass vom Schweiß, nass vom Regen oder der feuchten Luft. Die Nässe war uns so vertraut, dass wir gar nicht mehr darüber nachdachten. Vielleicht war das der Grund, dass ich tagelang die Socken nicht auszog. Wir hatten die moderne Zivilisation hinter uns gelassen und befanden uns in einem Zustand des reinen Existierens.
Sehr körperlich und nachvollziehbar beschreibt Autorin Rayna Wynn diesen Zustand. Sie stammt aus einer Bauernfamilie und kennt auch derbe Töne. Ihre Glaubwürdigkeit wird nun allerdings durch zahlreiche Vorwürfe der britischen Zeitung Observer angekratzt. Ray soll in Wahrheit als Angestellte Gelder veruntreut haben, weshalb das Ehepaar gepfändet worden sein soll. Außerdem sei das Paar nie wirklich obdachlos gewesen, es besitze ein Haus in Frankreich. Autorin Wynn bestreitet alle Vorwürfe, allerdings ist die Beschreibung der Schicksalsschläge des Paares im Buch ohnehin fragwürdig. Dass die unheilbare Krankheit durchs Wandern aufgehalten wurde, wirkt so wenig wahrscheinlich wie die behauptete absolute Unschuld der beiden an ihrer finanziellen Misere. was die Aussagekraft des Buches aber nicht abschwächt. Das Gefühl der sozialen Ausgrenzung und des Elends der Obdachlosigkeit erlebt man hautnah und glaubwürdig, was der Verfilmung weit weniger gelingt. Dort treffen Ray und Moff auf eine Gruppe Wohnungsloser, die im Wald ein Lager errichtet haben. Abends sitzt man zur Gitarre am Feuer, Ray würde am liebsten hierbleiben. Im Buch klingt die Szene weit weniger romantisch.
Sie hielten sich versteckt, machten nie Lagerfeuer aus Angst, sich durch den Rauch zu verraten. Im Winter wärmten sie sich mit Gasöfen und dicken Decken und legten den Boden mit Kieferästen aus. Im Sommer war das Leben leichter.
Außerdem nimmt man Ray im Film die bäuerliche Herkunft kaum ab. Sie und Moff wirken trotz aller Strapazen wie Bildungsbürger auf Abenteuertrip, die mit großen Augen auf die Gefallenen der Gesellschaft schauen. Im Buch wirken die Helden selbst gefallen. Den sozialen Realismus der Vorlage erreicht der hübsch bebilderte Film nie.
Der Salzpfad, der Film nach dem Buch von Rainer Wynn, ab heute in den deutschen Kinos.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da blicken wir auf einen Begriff, Komplex, Diskurs, der so bedeutsam und wirkungsmächtig geworden ist, die Identitätspolitik. Jetzt meldet sich dazu der Berliner Politikwissenschaftler und Hochschulprofessor Lars Distelhorst zu Wort. Viel besprochen war schon sein Buch über kulturelle Aneignung. Das Neue heißt jetzt Dekonstruiert Identitätspolitik und ein Neuansatz wird uns versprochen. Den wollen wir prüfen mit unserer Kritikerin und Kollegin Katharina Teutsch. Sie ist im Studio. Ich grüße dich.
Guten Hallo. Morgen.
Ja, vielleicht erstmal, Katharina, um die Voraussetzung für dieses ja doch analytische Unterfangen von Lars Distelhorst zu erklären, wenn wir über Identitätspolitik sprechen. Was ist da eigentlich genau mit gemeint und wieso will der Autor es dekonstruieren, also auf Deutsch auseinanderbauen?
Also Identitätspolitiker fordern die vollständige gesellschaftliche Anerkennung sogenannter marginalisierter Gruppen durch die Mehrheitsgesellschaft. Also sie fordern Chancengleichheit, ökonomische Gleichstellung, vor allem voran gesellschaftliche Sichtbarkeit. Darum geht es ganz oft und das können ganz unterschiedliche Gruppen von Menschen sein. Zum Beispiel Menschen mit einer Migrationsgeschichte, queere Menschen, Transmenschen, aber auch alle anderen, die von der Normgesellschaft irgendwie abweichen und deswegen Diskriminierung erfahren haben oder auch noch Diskriminierung erfahren. Soweit so richtig? Heute muss man sagen, ist Identitätspolitik aber zu einem Kampfbegriff geworden. Und warum ist das so? Das ist deswegen so, weil es um Verteilungskämpfe geht. Und da setzt jetzt Lars Distelhorst an, um zu zeigen, wie Identitätspolitikerinnen die Gesellschaft verändern wollen, nutzt er, Sie haben das Stichwort oder du hast das Stichwort gerade eben vorhin genannt, die Methode der Dekonstruktion. Und das war eine Methode, die so ab den 60er Jahren ganz viel bewegt hat in den Geistes- und in den Sozialwissenschaften. Da hat man nämlich angefangen zu schauen, wo kommen eigentlich die Gewissheiten in die Welt? Warum gibt es sprachliche Konventionen? Wie ist die Struktur hinter den Geschlechterkonventionen? Wie kommen unsere Moralvorstellungen zustande, unser Klassenbewusstsein und so weiter? Und dann hat man angefangen, das zu dekonstruieren, also auseinanderzubauen. Das heißt, man hat sich genau angeschaut, wer hat welche Interessen, möglicherweise auch unbewusste Interessen bei der Konstruktion von Geschlechtercodes. Und dann hat man einfach festgestellt, dass vieles eben sozial hergestellt ist. Das heißt, oder es hieß, dann aber auch im Umkehrschluss, dass Kultur, Sprache, Moral und so weiter, wenn sie hergestellt sind, immer auch veränderbar sind. Also das ist jetzt sehr, sehr verkürzt Dekonstruktion erklärt, aber ist, glaube ich, wichtig, um den Ansatz von Lars Distelhorst zu verstehen.
Aber noch einen Schritt noch zurück, Katharina. Wie argumentiert Identitätspolitiker denn, wenn sie als Gesellschaftstheoretiker dann auftreten?
Also Identitätspolitiker sind übrigens keine Politiker im herkömmlichen Sinne, sondern eher intellektuelle Aktivisten.
Genau, die Identitätspolitik vertreten.
Genau. Ja. Die haben sich in den vergangenen Jahren vor allem auf ein Feld begeben, nämlich auf das Feld der Sprache. Und genau da hat es dann ja auch mächtig gekracht. Also Stichwort N-Wort, Stichwort Gendern. Das hat Konservative und leider auch Rechte auf den Plan gerufen. Den Identitätspolitikern ging es dabei darum, den rassistischen und den patriarchalischen Geist nicht nur aus der Sprache, sondern auch aus den Sprechern und Sprecherinnen zu vertreiben. Das Problem ist jetzt aber, dass das Verständnis von Sprache dabei oft viel zu oberflächlich ist. Man pickt sich sozusagen das raus, was gerade passt, lädt die Forderungen dann moralisch auf und erteilt Sprechberechtigung. Wer marginalisiert und damit betroffen ist, darf sprechen. Wer vermeintlich der Hegemonialklasse angehört, soll schweigen und so weiter. Jetzt kann man sagen, ja, das stimmt. Die Art, wie wir sprechen, strukturiert die Art, wie wir denken. Also wenn wir ständig Texte lesen, in denen schwarze Menschen beispielsweise abgewertet werden, kann das dazu führen, dass wir das verinnerlichen. Andererseits ist die sprachwissenschaftliche Forschung da schon seit Jahrzehnten viel weiter. Das zeigt Distelhorst in seinem Buch. Performativität wäre dann Stichwort. Da geht es darum, dass Sprechen ja immer auch was Theaterhaftes hat, also Aufführungscharakter. Dafür braucht es eine Bühne, Zuschauer, Mitspieler, kulturelle Zustimmung. Wissenschaftlich ausgedrückt, jeder Sprechakt ist sozusagen auch immer offen für seine Resignifizierung. Und darum geht es Distelhorst nochmal so ein bisschen an diese konstruktivistische sprachwissenschaftliche Erkenntnis eben zu erinnern, dass Sprache eben nicht so was Festgetackertes ist, wo man sagen kann, das ist gutes Sprechen, das ist böses Sprechen, sondern dass es auch immer auf den Kontext und das Publikum und die Sprechersituation ankommt.
Katharina, kann man das eigentlich verstehen, dieses Buch, wenn man nicht sozusagen über dieses theoretische Rüstzeug der letzten 30 Jahre, also mit Dekonstruktion, ich vermute mal, dass der Poststrukturalismus auch noch irgendwie um die Ecke leuchtet, kann man das nachvollziehen?
Also man muss schon ein bisschen firm sein, ja, in diesen Diskursen. Es kommen wirklich alle wichtigen Helden und Heldinnen des Poststrukturalismus vor, also auch noch so ein Begriff, den wir jetzt hier nicht definieren können. Der aber eng mit der Dekonstruktion zusammenhängt. Also Judith Butler kommt vor, es kommen Leute vor wie Pierre Bourdieu, der zum Beispiel den Klassenbegriff in Bezug auf Sprache ganz stark untersucht hat. Und auch da wieder, es geht eigentlich immer wieder darum zu zeigen, dass die Dekonstruktivisten immer gezeigt haben, ja, es gibt Machtverhältnisse, aber die Dinge sind, it's very complicated. Die Dinge hängen alle sehr auf eine komplizierte Art und Weise miteinander zusammen. Also auch der Marginalisierte würde dann den hegemonialen Menschen irgendwie legitimieren und umgekehrt. Und insofern lohnt es sich einfach nochmal in den Originaltexten, auf die sich ja viele Identitätspolitiker allerdings auf eine total oberflächliche Art und Weise beziehen, nochmal nachzulesen und zu schauen, wie vertrackt die Verhältnisse sind und wie man sie eben dann doch auch verändern kann, aber nur, indem man das Ganze in den Blick nimmt und ganz sicher nicht, indem man Leute aussortiert, Sprechberechtigung oder Sprachverbote erteilt.
Also dieses Buch ist erhellend, führt aber zu weiteren notwendigen Lektüren.
Ja, oder auch für mich war es eher nochmal eine Wiederbegegnung mit bestimmten Dingen, die ich auch mal in meinem eigenen Studium gelesen habe. Ich finde, das fasste eigentlich ganz bündig zusammen. Das Buch ist durchaus zugänglich, aber es richtet sich an ein Publikum, was akademisch schon ein bisschen Hintergrundwissen hat, auf jeden Fall.
Dankeschön. Katharina Teutsch über Dekonstruiert Identitätspolitik. Ein neuer Ansatz, das Buch von Lars Distelhorst, jetzt erschienen, der Edition Nautilus mit 240 Seiten für 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
An 5 Abenden zwischen Mai und September präsentieren Literaturschaffende ihre Werke Open Air bei den Herdamer Sommerlesungen. Heute Abend ist der Schweizer Autor Peter Stamm zu Gast und bringt ein besonderes Programm mit. Erzählungen aus 3 Jahrzehnten. Altes, Neues und noch Unveröffentlichtes und vielleicht auch noch etwas Blaues.
Er lächelt. Er hat etwas Blaues in sich. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Es ist glatt und glänzend und durchsichtig. Mal scheint es fest wie Glas, mal wie ein Wassertropfen, der zerfließen könnte, wenn man ihn berührt. Das Blaue ist nicht sehr groß.
Peter Stamm liest heute Abend im Rahmen der Herdamer Sommerlesungen ab 19.30 Uhr auf dem Kirchplatz Freiburg Herdern. Der Eintritt ist frei. Im August liest Verena Dolovay, im September Arnold Stadler. Das Literaturhaus wird zur Villa Kunterbunt.
2 mal 3 macht 4, bitte, 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 und 3 macht 9.
Seit 20 Jahren illustriert Katrin Engelking die deutschsprachigen Ausgaben von Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf für den Oetinger Verlag. Dabei erschafft sie neue Bilderwelten und bleibt der ikonischen Figur trotzdem treu. Eines ist ihnen allen gemein, sie sind bunt und machen Spaß. Ausgewählte Illustrationen aus verschiedenen Pippi Langstrumpf-Geschichten sind jetzt im Juli und August im Literaturhaus in Kiel zu sehen.
Die ersten Astrid Lindgren-Bücher, da fing das an mit so einem Cover, Rasmus und der Landstreicher oder ne, und dann so haben die sich so langsam rangetastet, ob das mit mir und Astrid Lindgren so funktioniert. Ja, und dann durfte ich dann irgendwann auch eben Pippi Langstrumpf und Bullabü und so, hat sich das so entwickelt. Ne?
Die Pippi Langstrumpf-Ausstellung ist noch bis Mitte August zu sehen im Literaturhaus Schleswig-Holstein in Kiel.
Alle groß und klein, tralalala, lad dich zu uns ein.
Kommen Sie, stellen Sie vor.
Nichts ist strafender, als einer Krankheit eine Bedeutung zu verleihen, da diese Bedeutung unausweichlich eine moralische ist. Susan Sontag. Dumas Roman Die Kameliendame ist ein Musterbeispiel für die Romantisierung von Krankheit als Metapher. Marguerite, Näherin und Kurtisane, ist an Tuberkulose erkrankt. Ihr Leiden wird metaphorisch mit ihrer Liebesbeziehung verbunden. Ist das Paar vereint, scheint auch die Krankheit nicht so schwer. Doch nach der Trennung verschlechtert sich ihr Zustand und sie stirbt. Regisseurin Marlene Lampertha führt in ihrer Inszenierung Die Kameliendame oder Stirb schöner die romantischen Vorstellungen ad absurdum. Irgendwo zwischen Show und Aufklärung, Realitätscheck und Groteske.
Meine Krankheit ist doch gar nicht tödlich, sag ich. Das ist total unwahrscheinlich, unter 3%.
Die Kameliendame oder Stirb schöner nach Alexandre Dumas in einer Bearbeitung von Marlene Lampertha. Heute Abend und morgen Abend um 20.15 Uhr im Werkraum des Berliner Ensembles in Berlin. Am Sonntag zum letzten Mal in dieser Spielzeit.
Die Literaturtipps waren das von Ilka Lorenzen. Und jetzt zu richtig guten Nachrichten aus Rheinsberg, wo es ein ganzes langes Jahr viel Wirbel um das dortige Kurt Tucholsky Literaturmuseum gab. Der einstige Chef ging in Ruhestand. An seiner Stelle sollte aus Spargründen die Tourismusbeauftragte das Amt übernehmen. Dagegen gab es mächtig Protest. Was sollte nur aus der ganzen wissenschaftlich-archivarischen Leitung des Museums werden und. Aber jetzt dürften sich viele Wogen glätten. Denn vor 2 Tagen hat ein Mann die Position eingenommen, der nun wirklich Ahnung von den Dingen hat. Der Publizist, Autor Peter Graf. Er hat den Verlag Das kulturelle Gedächtnis mitinitiiert, leitet ihn immer noch. Er ist jetzt am Telefon. Guten Morgen nach Rheinsberg im Deutschlandfunk Kultur, Herr Graf.
Ja, schönen guten Morgen. Ich grüße Sie.
Erstmal herzlichen Glückwunsch auch von uns, die wir wie vermutlich viele überrascht waren von dieser Entwicklung. Sie jetzt als Projektleiter des Museums im Rheinsberger Schloss. Wie kam es dazu?
Ja, im April dieses Jahres hat die Stadt Rheinsberg diese Stelle ausgeschrieben und ich dachte, das klingt aber sehr, sehr interessant, weil Kurt Tucholsky und sein Werk mich eigentlich ja seit meiner Jugend begleiten und ich mit meiner Arbeit mich eigentlich immer in der literarischen Epoche Tucholskys bewege. Exilliteratur, Literatur der Weimarer Republik und Literatur des frühen 20. Jahrhunderts und da habe ich mich irgendwie ja, zu Hause gefühlt und dachte, ich schaue mir mal an, was für Aufgaben stehen da an und ist das etwas, was für mich vielleicht in Frage kommt.
Ich meine, Sie haben natürlich auch diesen ganzen langen Streit mitbekommen, also diese vehementen Proteste. Erst vergangene Woche gab es eine Übergabe einer Petition, rette das Tucholsky-Museum Rheinsberg und einen offenen Brief der Akademie der Künste. Man hat den Eindruck, dass das Renommee, die Bedeutung des Museums den Verantwortlichen jetzt doch deutlich geworden ist mit ihrer Bestallung, oder?
Ja, also davon gehe ich aus. Alle, die ich kennengelernt habe hier in Rheinsberg, wissen um die Bedeutung des Hauses, wollen natürlich, dass es hier weitergeht und zwar auf einem hohen Niveau. Und es gibt aber ja immer noch die Verhandlungen zwischen der Stadt und dem Kreis. Und da bin ich genauso wie alle anderen gespannt, was für eine Lösung wird es da geben. Ich fange jetzt aber an, mich hier einzuarbeiten und bin wirklich guter Dinge.
Vielleicht müssen wir aber doch noch mal kurz erklären, wofür das Museum in Rheinsberg steht. Welche Bedeutung hat es denn für den Nachlass des Schriftstellers und Kabarettisten Kurt Tucholsky?
Es ist das einzige Kurt Tucholsky-Museum in Deutschland und im Mittelpunkt steht die Sammlung, die wirklich hochkarätig ist, wo es viele Handschriften von Tucholsky gibt, viele Erstdrucke von Werken von Tucholsky, sämtliche Erstausgaben seiner Bücher, dann aber auch ganz viele Einzelhefte, zum Beispiel der Schau- und Weltbühne, für die er viele, viele Jahre gearbeitet hat. Es gibt ganz viele persönliche Gegenstände aus Tucholskys Besitz, eine wissenschaftliche Bibliothek und 10.000 Artefakte und so weiter. Also es ist wirklich eine sehr beeindruckende Sammlung, die Peter Bötig, der das Museum ja über Jahrzehnte aufgebaut und geleitet hat, zusammengetragen hat. Und all das lässt sich hier halt sehen in der Ausstellung oder wenn Anfragen kommen von Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftlern werden halt Bestände auch zugänglich gemacht und wir begleiten dann diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beratend.
Sie haben, Herr Graf, jetzt schon Ihre Nähe zu Kurtolsky geschildert. Was sind denn Ihre Pläne jetzt vielleicht auch für das Museum und für diese Arbeit mit und an Kurtolsky?
Ja, ich möchte natürlich das, was das Haus ausgemacht hat in all den Jahren, erhalten und dem Publikum auch zukünftig ein interessantes Veranstaltungsprogramm bieten. Und wichtig sind ja auch die Stadtschreiberinnen. Zweimal im Jahr werden Schriftstellerinnen und Schriftsteller eingeladen. Auch das soll das kulturelle Leben der Stadt bereichern. Und da werde ich natürlich weiter schauen, dass das interessant ist. Und perspektivisch geht es darum, die Sammlung des Hauses sichtbar zu halten und zu aktualisieren. Und dabei steht dann die Frage im Vordergrund, wie lässt sich heute das Leben und das schriftstellerische Werk Tucholskys vielleicht noch besser zeigen? Es gibt ja heute einfach auch andere technische Möglichkeiten, die so vor 15 oder 20 Jahren halt eben noch nicht gegeben waren.
Sie haben den früheren Leiter erwähnt, Peter Bötig. Er ist im März 2024 jetzt in Ruhestand gegangen. Er hat aus dem Tucholsky-Museum im Rheinsberger Schloss ja auch eine Kulturinstitution gemacht, wo es Ausstellungen zeitgenössischer Kunst gab, in Kooperation auch mit der Akademie der Künste viele Projekte initiiert. Ich meine, Sie sind nun explizit auch wirklich künstlerischer Leiter, Herr Graf. Können Sie sich vorstellen, so diesen künsteübergreifenden Kulturort auch wiederzubeleben und weiterzuentwickeln?
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Akademie der Künste, das hatten Sie ja schon erwähnt, hat die Kooperation jetzt erstmal ausgesetzt. Und ich hoffe natürlich, dass man da sich wieder verständigt und dass das vielleicht doch in irgendeiner Form wieder weitergeht nächstes Jahr. Das wird man sehen, da wird man Gespräche führen. Aber darüber hinaus kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen, dass auch andere Ausstellungen auch mit einem Schwerpunkt auf der bildenden Kunst hier stattfinden. Ich habe in meiner Zeit als Verleger und Lektor auch mehrere Jahre bei einem Kunst- und Fotobuchverlag gearbeitet. Ich habe viele Publikationen mit Museen realisiert. Also ich habe da auch auf jeden Fall eine Nähe dazu. Und ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Bei all den Querelen um das Museum ging es natürlich auch immer ums Geld. Ist die Finanzierung eigentlich gesichert für die nächste Zeit? Oder haben Sie auch mit so etwas zu tun, mit Akquise von Geldern für Ausstellungsprojekte etwa?
Ja, das eine ist, dass 2/3 kommen von der Stadt im Moment. Das Land und der Kreis unterstützen das Kurt-Tucholsky Literaturmuseum ebenfalls. Und natürlich gibt es dann auch Drittmittelakquisen, wenn man größere Projekte in Planung hat.
Sie sitzen jetzt seit ein paar Tagen in Ihrem neuen Büro in Rheinsberg. Ist ja echt schön da. Worauf freuen Sie sich am meisten, Herr Graf?
Ja, ich freue mich am meisten darauf, dass ich mir diesen Tucholsky-Kosmos hier vor Ort erschließen kann. Ich habe jetzt schon einige Veranstaltungen besucht und nächsten Dienstag wird es von der jetzigen Stadtschreiberin Olga Hohmann und Jan Koslowski eine Lesung geben um 18 Uhr Museum. Das sind alles Dinge, die jetzt anstehen und wo ich dann auch den Besuchern begegne und so ein Gefühl für den Ort noch mehr bekomme, weil ich war immer nur Besucher über die Jahre und jetzt hier zu sein in diesen Räumen und umgeben zu sein mit all diesen Materialien und Artefakten, das hat natürlich nochmal was ganz Besonderes.
Dann freuen wir uns darauf, viel von Ihnen zu hören. Peter Graf, der neue künstlerische Leiter des Kurt-Tucholsky-Museums in Rheinsberg. Alles Gute Ihnen für die neue Aufgabe und besten Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.